Die Radio Wissen. Update.
Wenn nachher die Frage im Raum steht, einen Genozid zu verhindern, dann müssen wir auch innerhalb Deutschlands noch einmal miteinander diskutieren.
Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen schließt nicht mehr kategorisch aus, dem Irak im Kampf gegen die Terroristen des Islamischen Staats Waffen aus Deutschland zu schicken und sorgt damit für Diskussionen in Berlin. Denn eigentlich hat die Bundesregierung da eine klare Haltung: keine Waffenlieferungen in Krisengebiete. Was aber tun, wenn islamistische Terroristen zehntausende Menschen bedrohen, darunter viele Christen und sogar eine ganze Religionsgemeinschaft, die Jesiden? Waffen für den Irak, um einen Völkermord zu verhindern? Um diese Frage geht's im Update, heute mit Jan Bungartz.
Update.
Militärische Ausrüstung wie gepanzerte Fahrzeuge, Nachtsichtgeräte, Schutzwesten und Hilfsgüter wie Betten und Zelte, das alles will die Bundesregierung so schnell wie möglich in den Irak schicken. Deutsche Panzer, Gewehre oder Pistolen wird es aber erstmal nicht geben. Es ist einfach zu unsicher, in wessen Hände sie später gelangen könnten, so ein Argument. Man habe da schlechte Erfahrungen gemacht, sagte Vizekanzler Sigmar Gabriel. Und wenn Waffenlieferungen, dann muss laut Gabriel klar sein, an wen.
Dann allerdings darf so etwas nur an eine legitimierte Regierung erfolgen. Sie dürfte nicht geliefert werden an Milizen, an andere Gruppen, aber an eine legitimierte Regierung ja.
Diese Bedingung ist im Irak allerdings gerade schwer zu erfüllen, denn die Zentralregierung in Bagdad ist überfordert, gelähmt durch einen Machtkampf zwischen noch Ministerpräsident Nouri al-Maliki und seinem möglichen Nachfolger Haider al-Abadi. Wer soll die Menschen also gegen die Terrormiliz Islamischer Staat verteidigen? Die irakische Armee? Sie hat die Landesverteidigung weitgehend den Kurden überlassen, zumindest im Norden, wo sie ihr Autonomiegebiet haben. Dorthin sind viele Verfolgte geflohen, Waffen also für die kurdischen Peschmerga-Milizen? Ja, sagen seit heute nicht nur die USA, sondern auch europäische Staaten. Frankreichs Präsident François Hollande hat angekündigt, so schnell wie möglich die Kurden im Irak mit Waffen zu beliefern. Auch Tschechien denkt darüber nach, nachdem die EU in der Nacht grundsätzlich ihr Okay gegeben hat. An Waffen sollte das also erstmal reichen, findet etwa der deutsche EU-Abgeordnete Elmar Brok. Er lobte im Deutschlandfunk, dass der Nordirak überhaupt aus Deutschland beliefert wird und so auch die Kurden unterstützt werden.
Ich finde, das ist eine gute Bewegung, die in den letzten zwei Tagen stattgefunden hat. Vor zwei Tagen war noch ein völliges Nein da. Und ich glaube, dass das jetzt in die richtige Richtung geht. Aber auch hier ist jetzt Geschwindigkeit geboten. Da geht es um Stunden und Tag.
Dass es jetzt schnell gehen muss, findet auch Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth. Sie ist gerade in der Kurdenhauptstadt Erbil, um sich ein Bild von der Lage vor Ort zu machen. Die Grünen-Politikerin kritisierte die Debatte über deutsche Waffenlieferungen als virtuell. Die Frage, wie Deutschland den Menschen im Nordirak helfen kann, dürfe nicht auf Waffen reduziert werden.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Die Waffenlieferungen an die kurdischen Kämpfer im Irak sorgen auch für viele Diskussionen im Netz. Bei Twitter fragt SF16604: Frieden schaffen durch immer mehr Waffen? Notes of Life schreibt ironisch: Mehr Waffen sind genau das, was Menschen im Irak jetzt am dringendsten brauchen. Anders sieht es Klein Ingo. Die Peschmerga halten für uns alle den Kopf hin. Also sollten sie auch Waffen bekommen. Ohne viel Blablabla. Bei Spiegel Online schreibt Non Verba: Sowohl Deutschland als auch alle anderen westlichen und zivilisierten Länder müssen endlich reagieren. Immer nur reden, reden, reden und am Ende die Amis machen lassen. So kann es doch echt nicht weitergehen. Vor 70 Jahren hat sich die Welt auch zusammengeschlossen und die Tyrannen in Deutschland und Europa bekämpft. GTHM hat Bedenken. Noch mehr Waffen? Eigentlich ist das Problem dieser Region, dass es dort zu viele Waffen gibt. Jetzt werden noch mehr dorthin geliefert. Was ist, wenn diese, wie zuvor schon Waffen der USA, auch den IS-Terroristen in die Hände fallen? Werden dann noch mehr Waffen dorthin geliefert? Die Rüstungsindustrie freut sich. Und Newspeak schreibt: Um die humanitäre Katastrophe zu lösen, müsste man Blauhelme schicken, die sich auch verteidigen dürften. Oder noch besser, die USA räumen auf, was sie chaotisch hinterlassen haben. Nur noch mehr Waffen in dieses Gebiet zu pumpen, die schon morgen von ISIS erbeutet werden oder nach einem Sieg über ISIS von Partei X gegen Partei Y eingesetzt werden, ist meiner Meinung nach absolut kontraproduktiv. Auf der Facebook-Seite der Tagesschau hat Sascha Berger einen Vorschlag. Wir brauchen endlich Waffen mit Verfallsdatum. Mit Chips und oder speziellen Materialien kann man Waffen produzieren, die nach einer bestimmten Zeit unbrauchbar werden. Das ist es, was jetzt verteilt werden sollte.
Was sonst noch wichtig war?
Russland und die Ukraine streiten weiter über einen Hilfskonvoi, der gestern mit fast 300 Lkw in der Nähe von Moskau abgefahren ist. Er nähert sich der ukrainischen Grenze. Wo genau er ist, das ist im Moment nicht klar. Die Regierung in Kiew hat aber nochmal gesagt, dass sie die Laster nicht ins Land lassen will. Markus Sambale berichtet.
Der ukrainische Innenminister Avakov erklärte am Vormittag, man werde den russischen Hilfskonvoi nicht über die Grenze bei Kharkiv lassen. Er widersprach damit Russlands Außenminister Lavrov. Der hatte den Eindruck erweckt, die Ukraine habe sich bereit erklärt, die Lkw durchzulassen, unter der Bedingung, dass internationale Helfer den russischen Konvoi auf ukrainischem Gebiet begleiten. Der ukrainische Regierungschef Jazenjuk sagte, man werde Hilfsgüter nur vom Internationalen Roten Kreuz entgegennehmen. Dem Roten Kreuz fehlen aber weiterhin notwendige Informationen zum russischen Konvoi. Russland habe noch keine Details zur Ladung und zum geplanten Ablauf der Hilfslieferung genannt.
Die ukrainische Regierung hat inzwischen angekündigt, selbst einen Konvoi in den Osten des Landes zu schicken. Dort werden die Kämpfe auch heftiger. Bei Gefechten zwischen ukrainischer Armee und Separatisten rund um die belagerte Stadt Donetsk wurden auch wieder Zivilisten getötet. Die UNO schätzt, dass inzwischen im Ukraine-Konflikt schon mehr als 2000 Menschen ums Leben gekommen sind. Opfer von Gewalt sollen in Europa besser geschützt werden. Es geht zum Beispiel um Menschen, die von einem Stalker verfolgt wurden oder Ehefrauen, die von ihrem Mann misshandelt worden sind. Ein deutsches Gericht kann in so einem Fall beschließen, dass der Mann sich in Zukunft fernhalten muss oder keinen Kontakt mehr aufnehmen darf. Das Problem, zieht die Frau ins Ausland, gilt das Annäherungsverbot dort nicht. Bisher. Die Bundesregierung hat jetzt ein Gesetz auf den Weg gebracht, damit die Regeln für den Opferschutz in Zukunft auch in EU-Ländern gelten. Die Europäische Kommission hatte das von den Mitgliedstaaten gefordert. Wegen der Ebola-Epidemie warnt die Bundesregierung schon länger davor, nach Westafrika zu reisen. Jetzt hat das Auswärtige Amt deutsche Staatsbürger aufgefordert, die besonders betroffenen Länder Guinea, Sierra Leone und Liberia sogar zu verlassen. Das gilt natürlich nicht für Ärzte und Krankenpfleger, die dringend gebraucht werden, um die Ebola-Kranken zu versorgen. Auch die deutschen Botschaften und diplomatischen Vertretungen bleiben offen. Durch die Ebola-Epidemie sind schon mehr als 1000 Menschen gestorben. Nach den USA hat jetzt auch Kanada angeboten, experimentelle Medikamente zu liefern. Die Weltgesundheitsorganisation hatte das gestern erlaubt.
Was noch wichtig wird.
Für die Menschen im Gazastreifen steigt die Unsicherheit. Heute um 23 Uhr unserer Zeit endet eine befristete Waffenruhe, auf die sich Israel und die radikal-islamische Hamas am Sonntag geeinigt hatten. Ob sie verlängert wird, ist weiter nicht klar. Die Chancen stehen eher schlecht, denn bisher haben Verhandlungen in Kairo kein Ergebnis gebracht. Dort reden Israelis und Palästinenser allerdings auch nicht direkt miteinander, sondern nur mit den ägyptischen Vermittlern. Befürchtet wird, dass die Gewalt weitergeht, wenn es keine Einigung gibt. Im Gazakrieg sind schon mehr als 1900 Palästinenser getötet worden. Die meisten waren Zivilisten. Auf israelischer Seite kamen fast 70 Menschen ums Leben. Die deutschen Leichtathleten haben bei der EM in Zürich heute noch Chancen auf Medaillen. Diskuswerfer Robert Harting will seinen Titel als Europameister verteidigen und auch für die deutschen Zehnkämpfer sieht es bisher ganz gut aus. Gestern hatte schon Kugelstoßer David Stoll Gold geholt und damit seinen EM-Titel verteidigt. Morgen will das Landgericht Regensburg sein Urteil im Prozess gegen Gustl Mollat bekannt geben. Mollat wird in dem Wiederaufnahmeverfahren unter anderem vorgeworfen, seine Frau misshandelt zu haben. In einem ersten Prozess 2006 war er wegen Schuldunfähigkeit freigesprochen worden. Das Gericht ging damals davon aus, dass Mollat an Wahnvorstellungen litt. Er wurde deswegen in die Psychiatrie eingewiesen, musste aber vor knapp einem Jahr entlassen werden, weil die Justiz bei ihrer Einschätzung grobe Fehler gemacht hat. Vom Urteil morgen erhofft sich Mollats Anwalt einen Freispruch ohne Bedingungen. Und morgen öffnet die Gamescom in Köln auch für die Computerspieler selbst oder zumindest für die, die ein Ticket ergattert haben, denn Tageskarten sind mittlerweile alle weg. Heute ging es schon mal für die Fachbesucher los. Morgen dürfen endlich auch die Zocker anschauen, welche neuen Spiele es gibt und was sich in Sachen Hardware tut. Der Chef der Kölnmesse sagt in Zahlen, worauf sich die Besucher bis Sonntag freuen dürfen.
Die Gamescom ist das europäische Highlight der Video- und Gaming-Industrie. Wir haben über 700 Aussteller, wir erwarten mehr als 300.000 Besucher. Und was mich besonders freut, ist, dass wir diesmal so viele ausländische Hersteller haben.
Und sonst in der Welt?
In Mosambik im südlichen Afrika haben die Regierung und die bewaffnete Opposition Frieden geschlossen. Die Verhandlungen haben über ein Jahr lang gedauert. Das Ergebnis ist unter anderem ein Amnestiegesetz. Das Parlament hat in der Nacht zugestimmt, dass Kämpfer der Oppositionspartei nicht für Angriffe der letzten zwei Jahre bestraft werden. Konkret geht es um Anhänger der Partei Renamo. Sie war früher eine konservative Rebellenbewegung, die sich nach der Unabhängigkeit Mosambiks von Portugal gegründet hatte. Die Renamo kämpfte jahrzehntelang gegen die marxistische Regierung der Frelimo-Partei bis 1992. In den letzten Jahren war die Gewalt wieder aufgeflammt. Jetzt sollen alle Angriffe eingestellt werden. Die Renamo-Kämpfer sollen in die Armee eingegliedert werden. Die spanische Küstenwache hat in den vergangenen zwei Tagen im Mittelmeer mehr als 1000 Flüchtlinge aufgegriffen. Allein gestern haben demnach 750 Afrikaner in Dutzenden kleinen Booten und Flößen die Straße von Gibraltar überquert. Spanische Behörden erwarten einen weiteren Ansturm, weil die See momentan ruhig ist. Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen hat in der ersten Jahreshälfte mehr als 75.000 Menschen gezählt, die das Mittelmeer illegal von Nordafrika aus überqueren wollten. Dabei sind rund 800 Flüchtlinge gestorben. Viele Überlebende landen in jahrelanger Abschiebehaft in Italien, Griechenland und Spanien. China überprüft mehr als 1000 Autohersteller, ob sie gegen Wettbewerbsregeln verstoßen haben. Wie die Zeitung China Daily berichtet, betrifft das nicht nur ausländische Firmen. Die standen bisher im Fokus eines Skandals. Jetzt sollen auch chinesische Unternehmen unter die Lupe genommen werden. Ihnen drohen Geldstrafen. Bisher war bekannt, dass China unter anderem gegen Audi, Daimler und Chrysler ermittelt. Die Behörden werfen ihnen vor, ihre guten Positionen auf dem Markt ausgenutzt zu haben, um zu hohe Preise für Reparaturen zu verlangen. Sie sollen jetzt Strafen zahlen in einer Höhe von insgesamt mehr als 200 Millionen Euro. Audi hat bereits erklärt, die Strafe zu akzeptieren. Der Autobauer verkauft ein Drittel seiner Autos in China.
Wissensnachrichten.
Es gibt Neuigkeiten aus der Technikwelt. Wir müssen uns bald an neue USB-Stecker gewöhnen. Darauf haben sich Elektrohersteller geeinigt. Ann-Kathrin Horn aus den Wissensnachrichten. Wie sieht der neue Stecker denn aus?
Ja, der neue USB-Stecker heißt Typ C und das Besondere ist unter anderem, dass es kein Oben und kein Unten mehr gibt. Passiert ja oft, dass man den USB-Stecker erstmal falsch rum ans Gerät ansetzt. Das würde jetzt bei dem neuen Stecker wegfallen. Außerdem ist der neue Stecker kleiner und schmaler, passt also auch an schmale Tablets oder Smartphones und der Anschluss soll weniger wackelig sein und dadurch länger halten.
Aber heißt das jetzt, ich brauche auch neue Geräte?
Also die ersten Geräte mit dem neuen USB-Anschluss könnte es noch dieses Jahr geben. Und klar, erstmal gibt es dann für die alten Anschlüsse noch Adapter. Es ist ja auch die Frage, ob sich das alles dann tatsächlich durchsetzt. Also Pflicht ist es ja nicht, aber die Hersteller können das jetzt machen, wenn sie wollen.
Okay, von den USB-Anschlüssen zum Strom. Du hast noch eine Erfindung dabei, mit der Forscher aus Schweiß Strom machen können. Wie genau?
Forscher aus Kalifornien haben eine Art Pflaster entwickelt. Das kleben sie Sportlern auf die Haut und wenn die sich anstrengen, dann entsteht Schweiß. Und in diesem Schweiß ist auch Laktat drin. Das entsteht bei besonders großer Anstrengung. Und dieses Laktat reagiert dann mit Sensoren in dem Pflaster und dadurch wird Energie gewonnen.
Ach, und was kann man damit dann antreiben?
Also im Moment ist es nur so ein kleiner Prototyp, der schafft ungefähr 4 Mikrowatt. Um zum Beispiel eine Armbanduhr anzutreiben, bräuchte man mehr als doppelt so viel. Aber wenn man diese Sensoren auf einer größeren Fläche anbringen würde, dann könnte man auf einem Quadratzentimeter Haut so viel Energie erzeugen, dass es für fast 2 Uhren reicht. Aber es ist ja auch erstmal ein Prototyp.
Ja, und immerhin. Wie sind denn die Forscher denn eigentlich darauf gekommen, Strom ausgerechnet aus Schweiß machen zu wollen?
Das Ganze war eher ein Zufall. Eigentlich haben die Forscher nach einer Methode gesucht, wie sie Laktat im Körper feststellen können. Bei Sportlern will man manchmal gucken, wie viel Leistung sie jetzt gerade bringen. Und normalerweise muss man dafür Bluttests machen. Die Forscher hatten dann die Idee mit dem Pflaster, dass man die Laktatkonzentration darüber messen kann. Und ja, dass dabei elektrische Energie entsteht, das war dann eher ein Nebeneffekt.
Von Strom aus menschlichem Schweiß jetzt noch zum Gecko. Der kann nämlich eins so gut, dass die Menschen es ihm nachmachen wollen. Er haftet an allen Oberflächen, egal ob senkrecht oder auf dem Kopf. Jetzt gibt es dazu neue Erkenntnisse. Was haben die Forscher herausgefunden?
Sie wissen jetzt, wie der Gecko diese Klebefunktion an den Füßen an- und abstellen kann. Sie haben ein mathematisches Modell entwickelt. Das stellt diesen Klebeprozess physikalisch nach. Und sie sagen, es kommt darauf an, in welchem Winkel der Gecko seine Füße aufsetzt. Die sind nämlich überzogen mit ganz feinen Härchen und wenn die auf eine Oberfläche treffen, dann entsteht eine starke Anziehung und der Mensch, der versucht schon länger, diese Methode nachzubilden.
Warum? Wo könnte das zum Einsatz kommen?
Also man könnte super starken Kleber entwickeln oder Roboter, die die Wände hochlaufen, das gibt's schon, oder Handschuhe, mit denen der Mensch Wände hochlaufen kann. Also es bringt für alles was, wo etwas kleben muss, und jetzt weiß man eben auch, wie man dieses Kleben an- und abstellen könnte.
Forscher aus den USA haben noch mehr Details dazu rausgefunden, warum der Gecko so gut kopfüber an der Decke laufen kann. Danke an Katrin Horn von den Wissensnachrichten.
Wetter.
Der Sommer macht gerade eine Pause, besonders im Süden. Da hängen dicke Wolken am Himmel, es regnet und gewittert. Im Norden gibt es etwas mehr Sonne, aber auch da ab und zu Schauer. In der Nacht gehen die Temperaturen noch runter auf 15 bis 7 Grad. Wechselhaft bleibt es auch die nächsten Tage, dann mit Werten zwischen 17 und 23 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf deradiowissen.de.